Ein, zwei. Bin ich jetzt? Ja, danke. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin der Sigurd, ich bin Mitarbeiter hier an der Oase und ich freue mich, dass ich hier heute ein bisschen was sagen kann zum Thema außergewöhnlich. Wenn ihr jetzt dieses hier alles hier seht, hier, das sieht schlimmer aus, als es ist. Das ist mehr eine Fessel, das ist kein Verband. Eine Fessel deshalb, weil ich die Angewohnheit habe, mit Händen und Füßen zu reden. Und mein Onkel Doktor hat gesagt, dass nach meiner OP ich meinen Arm stillhalten soll. Fällt mir schwer und deswegen diese Fessel. Also nix Wildes. Ja, bevor ich predige, möchte ich gerne noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass ich heute das Privileg habe, hier zu stehen und etwas darüber zu sagen, was du als außergewöhnlich siehst, Vater. Und ich bitte dich, öffne die Herzen der Menschen, dass sie dein Wort verstehen, Vater, aber gib mir auch die richtigen Worte auf die Zunge, dass ich wirklich das sage, was du den Menschen weitergeben willst. Ich bitte um deinen Segen, im Namen Jesu. Amen. Ja, als Winston mich gefragt hat, ob ich in dieser Predigtreihe auch bereit bin zu reden, habe ich erstmal geschluckt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht, irgendwie ist jeder Mensch außergewöhnlich. Und ich predige gerne, wenn ich den biblischen Bezug auf unser Leben ziehen kann. Also, dass es nicht nur reine Theorie ist, sondern dass ich wirklich auch für unser Leben was sagen kann. Wenn ich aber über außergewöhnliche Dinge in meinem Leben rede, könnte ich als Angeber abgetan werden. Und deswegen habe ich so ein bisschen gezögert erst, ja, um zu sagen, ich weiß noch nicht so recht. Habe dann aber gesagt, okay, ich bin bereit, Gott und die Bibel wird mir schon sagen, was ich dazu predigen kann. Wer von euch hat denn schon mal was Außergewöhnliches gemacht? Oh, einer meldet sich. Das ist ja toll. Einen Außergewöhnlichen haben wir, lieber. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, das ist der 28. US-amerikanische Präsident, hat einmal gesagt, alle außergewöhnlichen Menschen, die ich je getroffen habe, waren ihrer eigenen Meinung nach gar nicht außergewöhnlich. Das heißt, jeder macht sich selber klein. Ich bin ja nichts wert. Ich kann ja gar nichts verrichten, was verändern. Als Samuel Saul deutlich machen wollte, was Gott mit ihm vorhat, hat Saul geantwortet, bin ich nicht ein Benjamiter? Und von einem der geringsten Stämme, also wirklich klein, geringste Stämme Israels, und mein Geschlecht, das kleinste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamin, warum sagst du mir denn solches? Ja, da sagt er, ich bin doch gar nichts wert. Wieso soll ich hier was Großes verrichten? Wie kommst du darauf? Oder man wird von anderen klein gemacht. Als Jesus in der Synagoge lehrt, in Nazareth, in seiner Heimatstadt, wurde gesagt, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Das heißt, er ist doch ein ganz gewöhnlicher Mensch. Was spielt er sich hier eigentlich auf? Wir erleben also beides in unserem Leben. Wir machen uns selber klein und andere machen uns klein. Gott ist das egal. Gott denkt anders über dich. Samuel 16,7 steht, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ich kenne hier in der Oase einige außergewöhnliche Menschen. Allerdings mit meinen Augen gesehen. Wenn ich sage einige, stimmt das eigentlich nicht ganz. Denn eigentlich, ich sagte es vorhin schon, sind alle außergewöhnlich. Aber ich kenne einige eben besser und einige nicht so gut. Von daher kann ich von einigen eben nicht so viel sagen und so weiß ich nicht so viel. Ich bin mir aber sicher, dass im Leben eines jeden Menschen hier außergewöhnliche Gegebenheiten gibt, die es lohnt zu erwähnen. Woran mache ich fest, dass jemand außergewöhnlich ist? Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wen wundert's? Meine Frau. Wird wahrscheinlich jeder zu seinem Ehepartner sagen, das ist außergewöhnlich. Wir haben ja im letzten Gottesdienst, hat der Willi uns ja gebeten, den Nachbarn oder wer immer gerade neben sitzt, zu sagen, du bist außergewöhnlich. Der eine oder andere wird dann schmunzelnd gedacht haben, naja, du kennst mich ja gar nicht, woher willst du das denn wissen? Ja? Aber ich will mal ein Beispiel nennen. Ja, also meine Frau. Ich sage das nicht nur, weil sie meine Frau ist, sondern weil ich wirklich Dinge erleben durfte, wo ich sage, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, zu vergeben. Das schaffen viele Menschen nicht. Anderen Menschen zu vergeben, wenn sie schuldig geworden sind. Meine Frau hat es mir gegenüber geschafft. Wie sie mit dem Krebs umgegangen ist, wie sie durch die Tiefen der Krankheit gegangen ist, außergewöhnlich. Und noch außergewöhnlicher ist, dass sie den Drang spürt, das, was sie da erfahren hat in dieser Zeit, anderen Menschen, die in ähnlicher Situation stehen, weiterzugeben, Hoffnung zu machen. Das ist außergewöhnlich. Aber ich will noch ein paar andere Namen nennen. Die Menschen mögen mir verzeihen, wenn ich den einen oder anderen Namen hier erwähne, aber ich halte das für wichtig. Dani ist, glaube ich, schon weg. Schade. Aber Dani ist für mich eine ganz außergewöhnliche Frau. Sie brennt für Jesus. Und wenn man hört und sieht, was sie alles durchgemacht hat in ihrem Leben und was durch die Zuwendung zu Jesus daraus geworden ist und was sie heute noch alles macht, es ist einfach wahnsinnig. Es ist außergewöhnlich. Aber ich will auch zwei andere Namen nehmen, wo die beiden wahrscheinlich sagen werden, wieso ich? Karl-Heinz und Bruno. Warum die beiden? Weil sie ihren Reichtum verschenken. Reichtum? Ich habe kein Geld verschenkt. Nee, ich meine nicht Geld. Talente, Gaben. Die beiden können kochen und haben sich ohne Wenn und Aber bereit erklärt, für die Jugendfreizeit zu kochen. Und Bruno hat sich bereit für den Alpha-Kurs zu kochen. Das nenne ich auch außergewöhnlich. Renate und Herbert. So offen zu dieser Gemeinde zu stehen, wo zu wissen, welche Anfeindungen man erlebt, weil man in die Oase geht. Doch zu Jesus zu stehen, zu Gott zu stehen, zu uns, zu der Oase zu stehen, ist in meinen Augen außergewöhnlich. So könnte ich eine ganze Reihe anderer Namen noch aufzählen. Ich will es dabei belassen. Aber vielleicht überlegt jeder mal in seinem Leben selbst. Gibt es da vielleicht doch ein paar Dinge, die in Gottes Augen auch vielleicht, aber zumindest in den Augen anderer Menschen, außergewöhnlich ist? Bin ich gar nicht so klein? Was ist an mir außergewöhnlich? Die Freiheit nehme ich mir auch. Ich bin der Sohn eines Metallarbeiters, habe in einer Siedlung gewohnt, die man früher so abfällig asozial genannt hat, wo die ärmeren Schichten gewohnt haben. In der Schule war ich der Kleinste, saß meistens hinten, weil ich nicht auffallen wollte, habe mich nie gemeldet, brich ich in Tränen aus. Also ich war absolut still, ruhig. Als wir ein Klassentreffen hatten nach der Schulzeit und mein Klassenlehrer hörte, dass ich Betriebsrat bin und dass ich Geschäftsführer einer Gewerkschaft geworden bin, hat gesagt, das kann nicht der sein, der bei mir in der Klasse war. Und wenn der heute wissen würde, dass ich hier stehe und predige, da würde er, wie sagt man so schön, ganz vom Glauben abfallen. Ich hoffe nicht, ja. Also, du weißt nicht, was in dir steckt. Du weißt nicht, wie du von deinen anderen Augen gesehen wirst. Es kann eine ganze Menge sein. Um in der Bibel namentlich erwähnt zu werden, muss man schon ein außergewöhnlicher Mensch sein, oder? Keiner von uns würde schaffen, in die Bibel reinzukommen, oder? Oder doch? Hat Hiob gedacht, dass er irgendwann in der Bibel erwähnt wird? Bestimmt nicht. Und trotzdem ist es ein ganz wichtiges Buch in der Bibel. Und so geht es mit vielen anderen, die in der Bibel erwähnt sind. Die haben zu ihrer Lebzeit nie dran gedacht, dass das, was sie machen, was ihnen widerfahren ist, dass das Grund genug ist, in der Bibel erwähnt zu werden. Also entweder hat man besonders gute Taten getan oder besonders schlechte Taten. Haben wir ja auch in der Bibel eine Menge. Oder man hat besondere Begegnungen mit Engeln oder Gott. Oder man hat besondere Erlebnisse, gute wie schlechte. Ich habe mich jetzt für meine Predigt auf die Suche gemacht nach einem Menschen in der Bibel, der möglichst gewöhnlich ist. trotzdem in der Bibel erwähnt wird. Paradoxe, ein gewöhnlicher Mensch wird in der Bibel erwähnt. Es gibt auch Menschen in der Bibel, die weder etwas Aufsehenerregendes, Schreckliches begangen haben oder etwas besonders Gutes getan haben und trotzdem hat ihre Geschichte Eingang in der Bibel gefunden. Eine Person davon hat es mir besonders angetan. Ich rede hier von Ruth. Ist sie nun gewöhnlich oder außergewöhnlich? Ruth ist außergewöhnlich, weil sie im Geschlechtsregister der Vorfahren von Jesus ist. Ist das der Grund? Also es gibt andere Namen in der Bibel, die auch im Geschlechtsregister genannt werden von Jesus, die aber kein eigenes Buch haben. Ein Beispiel, hoffe ich kriege den Namen richtig raus, Aminadabas. Fünfmal erwähnt, aber nur in Form von Geschlechterfolge. Dann ist noch ein Nachschon erwähnt, auch in der Geschlechterfolge, wenn auch noch zusätzlich mit einem besonderen Opfer, das ich jetzt hier nicht näher erwähnen will, weil das hier für die Predigt keine Rolle spielt. Aber was war nun Ruth für eine Frau? Also vorausschicken möchte ich, weil das nun nicht ausdrücklich in der Bibel steht, es ist nichts außergewöhnlich Schlechtes in ihrem Leben passiert, zumindest wird es nicht erwähnt. Es ist auch nichts außergewöhnlich Gutes erwähnt worden. Sie hat keine Prophetie. Sie hat keine Engels- oder Gottesbegegnung. Zumindest nicht in dem Teil in dem Buch, das wir gelesen haben. Und sie dürfte deswegen genauso sündhaft sein wie du und ich. Denn alle Menschen sind sündig. Also das, was ich gerade gesagt habe, können wir alle von uns sagen, oder? Hat jemand von euch schon mal eine Engelsbegegnung gehabt? Sehr schön, denn ja, es gibt es auch. Vielleicht ist mir auch schon ein Engel begegnet, ohne dass ich wusste, dass es ein Engel war. Ein Mensch, der mich auf einen anderen Weg gebracht hat. Der mich auf den richtigen Weg wieder gebracht hat, ohne dass ich ihn als Engel bezeichnet hätte. Aber vom Grundsatz her, sage ich mal, mir ist es nicht offensichtlich und ich denke, bei vielen Menschen ist es genauso. Nur mal ein ganz kurzer Abriss über die Geschichte von Ruth, weil einige sie vielleicht doch nicht so ganz kennen. Es gibt da eine Familie, Wirtschaftsflüchtlinge, würde man heute sagen. In Israel gab es eine Hungersnot. Eine Familie mit zwei Söhnen flüchtet in ein Nachbarland. Die beiden Söhne heiraten jeweils eine einheimische Frau. Könnte heute genauso passieren. Allerweltsgeschichte. Der Mann und die beiden Söhne sterben. Warum? Krankheit, was immer auch da gewesen ist, also auf jeden Fall ist von einer Gewalteinwirkung nicht die Rede. Nun verbessern sich die wirtschaftlichen Bedingungen in der Heimat der Witwe, des Wirtschaftsflüchtlings. Und sie sehnt sich zurück in ihre Heimat und will zurückgehen. Die verwitweten Schwiegertöchter wollen mit ihr gehen. Die Schwiegermutter sagt, kommt Mädchen, lass es sein. Das ist für euch eine Fremde. Ihr seid hier in eurer Heimat, hier könnt ihr wieder Männer finden, hier könnt ihr wieder heiraten, hier seid ihr unter euresgleichen. Bleibt hier, tut euch das nicht an. Ruth sagt, nee. Ich komme mit. In Israel heiratet sie erneut und bekommt Kinder. Erstmal eine ganz gewöhnliche Geschichte. Was ist daran außergewöhnlich? Die Entscheidung. Ich lese vor. Ruth 1, 16, 17 steht, als die Schwiegermutter Ruth anspricht und sagt, bleib hier. Bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse. Und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Ist das nicht ein schöner Spruch? Könnte ein Ehespruch sein, ne? Leider gibt es heute ja immer mehr Ehen, die geschieden werden. Obwohl bei der Hochzeit immer gesagt wurde, bis der Tod euch scheide. Es ist in der heutigen Zeit etwas Außergewöhnliches, nicht nur diese Treue zu bekennen, sondern auch durchzuhalten. auch durch allen Höhen und Tiefen, zum Beispiel einer Ehe, aber überhaupt einer Beziehung. Hier geht es ja nicht um Ehe, hier geht es um eine Beziehung. Um eine Beziehung zu einem Verwandten, zur Schwiegermutter. Aber auch zur Beziehung zu Gott. Denn sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott. Und muss man ja wissen, die Nachbarländer, die haben nun viele Götter. Das heißt, sie konvertiert. Sie schwört ihren Göttern ab und nimmt den Gott Israels an. Und vertraut ihm sogar, der Herr tue mir dies und das. Egal, was der Herr mit mir vorhat, ich bleibe bei dir, bis der Tod uns scheidet. Das zeugt von Vertrauen. Ich vertraue deinem Gott, dass alles gut wird. Das ist außergewöhnlich. Aber keiner von euch kann sagen, er kann das nicht. Jeder von euch kann sich zu Gott bekennen und jeder von euch kann vertrauen. Ruth war also treu. Treu sein und treu bleiben ist meistens ein Kampf. Nicht nur in der Ehe. Ich glaube, in jeder Ehe gibt es Anfeindungen, die die Treue auf den Prüfstand stellen. Aber auch in der Beziehung. Ja, wie schnell ist man heute ein Freund? Facebook, ja, ich habe 1000 Freunde. Keinen einzigen kenne ich davon persönlich. Die haben mich aber geliked. Ja, so, echte Freunde zeigen sich in schwierigen Situationen. Und dann zeigt sich, was treu ist. Ob man auch zu einem steht, wenn man Probleme hat, wenn man plötzlich nicht miteinander klarkommt, wenn man sich auch mal anschreit. Aber auch treu gegenüber seinen Vorsätzen, zum Beispiel in der Erziehung. Ach, was haben wir, als wir das erste Kind gekriegt haben, darüber geredet, was wir alles richtig machen wollen. Nee, wir haben viel falsch gemacht. Das wissen wir natürlich erst im Nachhinein. Man sagt immer, man will es besser machen als die eigenen Eltern, weil man an sich selbst erlebt hat, was irgendwie vielleicht nicht richtig lief. Und schon macht man andere Fehler. Treu sein in dem, was man sich vorgenommen hat, ist verdammt schwierig. Und treu in seiner Beziehung zu Gott. Ich glaube, da passt das gut rein, was du gerade gesagt hast, Mani. Ja? Wie schnell lässt man sich entmutigen? Und dadurch wird die Beziehung zu Gott auch belastet. Ja, wenn ich Gott vertraue, brauche ich mich nicht entmutigen lassen. Ich weiß, dass eine schwierige Situation kommt. Gott hat uns nie gesagt, dass wir es leicht haben werden. Aber er steht uns bei. Und deswegen ist auch das ein ständiger Kampf, treu zu Gott zu bleiben. Im Lukas 16,10 steht, wer im Geringsten treu ist, auch in Kleinigkeiten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. Wer also schon mit kleinen Dingen anfängt, untreu zu sein, wird dann irgendwo gar nicht mal die Grenze zu den Großen kennen. Das wird dann verwischen. Und irgendwann merkt man, da läuft was schief, aber dann ist vielleicht schon vieles kaputt gegangen. Ruth hat den Gott Israels als ihren Gott angenommen. Und sie hat gesagt, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Diese Aussage hat Konsequenzen für ihr ganzes Leben. Sie folgt ihrer Schwiegermutter, verlässt ihr Volk und krempelt damit ihr ganzes Leben um. Die hätte ja zu Hause bleiben können. Die hätte die Gewissheit gehabt, ich kenne das Land, ich kenne das Volk, ich kenne meine Nachbarn, ich kenne meine Mitmenschen, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Der Schwiegermutter zu folgen, da weiß sie nicht, worauf sie sich einlässt. Sie vertraut darauf, dass Gott sie führt. Und damit kann sie ein Vorbild für uns sein. Der Herr tue mir das und dies, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Sie vertraut darauf, dass Gott ihr Schicksal in der Hand hält und alles zum Guten wendet. Trotz dieser Zuversicht, dass Gott ihr im weiteren Leben helfen wird, legt sie die Hände nicht in den Schoß, so unter dem Motto, naja, jetzt, Gott Israel ist ein guter Gott, der wird mich schon versorgen, mach mal. So geht's natürlich nicht. Ruth packt an und versucht ihr Leben zu ordnen, versucht ihr Leben, die Versorgung für ihr Leben zu regeln. Sie schämt sich nicht ihrer Armut, weil sie auf das Feld geht und das aufsammelt, was die Ernter, was die Schnitter alles liegen lassen, damit sie das mit nach Hause nehmen kann. Es ist üblich so in Israel, dass das, was übrig geblieben ist, von dem Armen mitgenommen werden kann und dann selbst verzehrt werden kann. Sie schämt sich nicht, offen aufs Feld zu gehen, zu sagen, hier, ich bin arm, ich sammle jetzt das auf, was ihr mir übrig lasst. Wie viele Menschen schämen sich heute, über ihre Probleme zu reden, ihre Armut zu zeigen. Ja, ich kenne Menschen aus meiner gewerkschaftlichen Arbeit her, denen ich sage, nun geh doch zum Sozialamt, du hast Anspruch auf Unterstützung. Nee, ich will selber klarkommen, ich will das mit eigenen Händen schaffen, obwohl Anspruch da ist. Weil sie sich schämen. Ruth schämt sich nicht. Das wird bemerkt. Wer einer offen und ehrlich ist, fällt das auf. Und zwar positiv. Das haben die Knechte von Boa, so haben sie eben das Feld gehört, gemerkt. Boa hat sie nämlich gesehen und dann seine Knechte gefragt, was ist denn da für eine Frau, die da das aufsammelt? Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben den Schnitter nach. Und sie ist gekommen und da geblieben von morgen an bis jetzt und ist nicht einmal kurz heimgegangen. Treu und fleißig und schämt sich nicht. Und sie ist bescheiden, sie gibt sich mit dem zufrieden, was andere ihr übrig gelassen haben. In Sprüche 30,8 steht, Abgötterei und Lüge lasse ferne von mir sein. Armut und Reichtum gibt mir nicht. Lass mich aber meinen bescheidenen Teil Speise dahin nehmen. Sie ist mit dem zufrieden, was sie bekommt. Meine, wir kennen das ja heute in unserem Leben. Ja? Jeder möchte mehr haben. Oh, der Nachbar hat eine neue tolle Anlage, die möchte ich auch haben. Oder der Nachbar hat ein größeres Auto als ich. Ja, mal gucken, ob ich mir nicht auch noch eins ansparen kann. Ja, also dieses Streben danach, etwas zu haben, was auch andere haben, ist doch heute da Bescheidenheit, ist bei vielen ein Fremdwort. Sie sorgt sich nicht nur um sich. Sie sorgt sich auch um ihre Schwiegermutter. Das spricht sich rum. In Ruth 2,10 steht, da fiel sie auf ihr Angesicht gegenüber Boa, weil Boa sie fragt, was ist denn nun mit dir? Ja, da fiel sie auf ihr Angesicht und beugt sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod. Dass du verlassen hast dein Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Es fällt auf. Ein vorzeigbares Leben. Ein Leben, was wir als Christen auch haben sollten. Ein vorzeigbares Leben, ohne Lug und Trug. Bescheiden, zielstrebig. Ruth folgt guten Ratschlägen und vertraut Gott, dass das, was sie an Ratschlägen annimmt, gut ist. Wer weise ist, der hört zu und bessert sich. Wer verständig ist, der lässt sich raten. Sprüche 1,5. Wer sich nicht raten lässt, also sagt, geh weg mit deinen Ratschlägen, ich komme schon selber klar, der ist hochnäsig. Hochmut kommt oft vor den Fall. Es ist nicht schlimm, mal einen Rat eines anderen Menschen anzunehmen, der ein bisschen mehr Erfahrung in der Situation hat. Im Psalm 118,8 steht, es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Gepaart Rat mit Vertrauen auf Gott kann eigentlich nicht schiefgehen. Boas, ich hatte ihn vorhin schon mal erwähnt, ist ein Löser. Was ist denn nur ein Löser? Wenn in diesem Fall also die Ruth verwitwet ist, die Schwiegermutter verwitwet ist, gibt es keinen Nachfolger für das Land. Und so ist es Sitte, dass ein naher Verwandter diese Witwe heiratet, also in diesem Fall Ruth heiratet, und versucht einen Sohn zu zeugen. damit die Erbfolge gesichert ist. Das heißt, das Land geht nicht an den, der diese Witwe heiratet, sondern an den Sohn. Es bleibt in der Familie. Und Boas ist ein Verwandter. Und jetzt folgt sie dem Rat der Schwiegermutter, die sagt, pass mal auf, Boas ist der Löser, jetzt müssen wir nur sehen, dass er dich auch heiratet. Wie machen wir das? Du ziehst dich jetzt ganz schick an, putzt dich also aus. Und wenn die mit ihrer Arbeit auf dem Feld fertig sind, das Stroh gedroschen haben, ne, dann legt man sich normalerweise, in diesem Fall Boas, legt sich daneben, damit das ja nicht geklaut wird, die Gerste, damit die ja nicht über Nacht geklaut wird. Nachdem man gegessen und getrunken hat, also vielleicht auch leicht angesäuselt ist, dann legst du dich zu seinen Füßen und dann tue das, was er dir sagt. Jetzt weiß ich nicht, was die Schwiegermutter damit meint. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Ja, eine Frau im besten Alter, ein älterer Herr, schläft, wacht auf und sieht dann eine schön gekleidete Frau zu seinen Füßen liegen. Was hätte da alles passieren können? Sie ist dem Rat der Schwiegermutter gefolgt und sie vertraut, dass Gott es mit ihr gut meint. Und sie hat recht. Boas ist sich der Situation sehr wohl bewusst. Als er wach wird und sie sieht, ist sein Gedanke, ja, was ist, was willst du? Und dann wird das auch klar, dass er als Löser gesehen wird. Und er sagt, okay, ja, aber es gibt da noch einen näheren Verwandten, der ein Vorrecht, Ruth zu heiraten. Aber ich würde dich schon gerne heiraten. Jetzt nimm dir erstmal hier ein paar Scheffel von dem Getreide und geh raus, bevor die anderen wach werden, damit man nicht schlecht über dich redet oder über uns redet. So, und dann, das brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen, hat er einen Trick geschafft, wie er den anderen Löser ausbotet und selber dann sie heiraten darf und eben dann der rechtmäßige Besitzer des Landes wird. 2. Samuel 22, 31 steht, Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Reden sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Er ist ein Schild allen, er beschützt sie alle, die ihm vertrauen. Ruth wird belohnt. Boas hat um sie gekämpft. Er bekommt sie und das Land wird also Erbrechtsfolge. Sie heiraten, bekommen Kinder. Sie, das Kind, die Schwiegermutter werden versorgt. Ist Ruth eine außergewöhnliche Frau? Ruth hat sich Gott zugewendet. Und dann wurde sie versorgt. Dann hat sie viele gute Dinge erfahren. Sie war treu Gott gegenüber. Sie war treu der Schwiegermutter gegenüber. Sie war ehrlich. Sie war genügsam. Sie war bescheiden. Sie nimmt guten Rat an und vertraut Gott. Das sind doch alles Eigenschaften, die du und ich auch haben können. Wenn wir danach leben, können wir auch so viele positive Dinge erfahren. Mir ist es genauso gegangen, als ich mich Gott zugewandt habe, vor circa, ich weiß es nicht genau, 14 Jahre, kurz nach Beginn der Oase bin ich hier dazugekommen, und ich Jesus in mein Leben gelassen habe, habe ich darauf vertraut, dass er das Beste für mein Leben will. Ich erlebe es in jeder Lebenslage, seine Führung. In der Familie, unsere Beziehung hat sich wunderbar verändert, verbessert. Ich erlebe es in der Beziehung zu meinen Kindern. Ich habe vor, was war das jetzt, 5 Jahre ist das jetzt her, wo ich gesagt habe, wir richten einen Familientag ein. Das war die Zeit, wo unser Ältester Flüge wurde, außerhalb dann eine Wohnung nahm, weil er in der Bibelschule sein Studium aufgenommen hatte. Ich habe gesagt, einmal im Jahr will ich euch alle sehen. Denn ich möchte das nicht so, wie das in meiner Familie war, dass man sich jahrelang nicht sieht. Wir brauchen uns nicht. Wir sehen uns so oft zwischendurch. Es ist ein Segen, dass die Familie, obwohl sie zum Teil auch etwas weiter weg wohnen, das ist ein Segen, dass wir uns so häufig sehen. Und vor allen Dingen auch, dass unsere Kinder untereinander sich so gut verstehen, dass sie sich unterstützen. Und ich verdanke sagt das Gott, weil wir uns ihm zugewendet haben, weil wir unsere Beziehung zu den Kindern, zu der Familie unter sein Licht gestellt haben. Das heißt, wir haben immer überlegt, immer gesagt, was ist Gott gefällig? Und deswegen wünsche ich euch, dass es euch genauso geht. Wendet euch Jesus zu, habt Vertrauen darauf, dass er euer Leben in die Hand nimmt und ja, vertraut darauf, dass alles gut wird. Auch wenn ihr mal durch eine Situation geht, die nicht so gut ist, das erlebt jeder von uns. Wir sind auch nicht frei davon. Wir können eine ganze Menge Geschichten davon erzählen, wo es uns mal wieder schlecht ging, wo es mal wieder mit unserem jüngsten Sohn Probleme gegeben hat, wo wir im Gebet waren, wo wir andere gebeten haben, für uns zu beten. Das wird es immer wieder geben. Aber wir wissen, Gott meint es gut und es gibt eine Lösung. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du in unser Leben gekommen bist, Vater. Ich danke dir dafür, dass du unsere Richtschnur sein willst und sein kannst, Vater. Und ich bitte dich, gib mir die Kraft und gib mir die Einsicht, das zu verstehen, was du uns geben willst, Vater, und das anzunehmen auch und ja, in deinem Sinne zu leben, Vater. Dass wir unsere Verhältnisse zu unseren Kindern, zu unserer Familie, zu unserem Nächsten, zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen so gestalten, Vater, dass es dir wohlgefällig ist, Vater. Ich bitte um deinen Segen für uns und unser Leben, unsere Verwandten. Im Namen Jesu. Amen.